Hallo und herzlich willkommen bei Welt von unten, Perspektivwechsel für Familien, der Podcast für mehr Leichtigkeit und Souveränität im Familienleben. Wärst du gern Kind mit dir als Elternteil oder Elternteil mit dir als erwachsenem Kind? In Familien passiert es leicht, dass durch Konflikte, Missverständnisse und Herausforderungen Knoten im Miteinander entstehen, die das Familienleben irgendwie schwer, anstrengend und kompliziert machen. Manchmal haben diese Knoten ihre Ursprünge bereits Generationen vor uns. Dann sprechen wir von transgenerationaler Weitergabe, von Verhaltensmustern oder sogar Traumata. Ich bin Carina Thiemann, systemische Familientherapeutin, Kinder- und Jugendtherapeutin in Ausbildung, Autorin und Gründerin von Welt von unten. Seit Jahren begleite ich Familien im weitesten Sinne und Kinder, echte wie innere, dabei, solche Knoten zu lösen. Das gelingt meiner Meinung nach, indem wir zu gute Gründe-DetektivInnen werden, uns selbst nachbeeltern und ein mildes Herz entwickeln. Bleib dran für mehr Leichtigkeit und Souveränität auch in deinem Familienleben. Denn ich bin der Überzeugung, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Ich kann kaum glauben, dass das hier schon die 20. Folge vom Welt von unten Podcast ist. Und so ein bisschen freut sich mein innerer Monk, dass es die 20. Folge ist, bei der sich tatsächlich die Notwendigkeit ergibt, dass wir in eine kleine Pause gehen. Es ist so, dass Rise and Race gerade begonnen hat, mein großer Online-Kurs für mehr Leichtigkeit und Souveränität im Familienleben, dass ich die Öle für mich entdeckt habe und eben auch jetzt getraut habe, ja, damit zu beginnen, sie zu teilen und da Menschen bei zu begleiten und auch eben aromatherapeutische Ansätze mit in meine Arbeit zu integrieren. Und ja, so ist es einfach, dass meine zeitlichen und auch, also meine Energie, sowohl meine zeitlichen Ressourcen als auch meine Energie einfach begrenzt sind. Und ja, es jetzt an der Zeit ist, den Podcast für einen Moment, ich habe noch keine konkrete Zeitplanung, aber für einen Moment zu pausieren und meinen Fokus auf andere Dinge zu richten. Bevor ich jedoch in die Podcast-Pause gehe, möchte ich in dieser Folge nochmal so richtig geballt Wissen und Methoden dalassen, die mich dabei unterstützen und auch in der Erfahrung meiner KlientInnen hilfreich sind, ja, das eben Familienleben in Leichtigkeit und Souveränität zu leben. Denn das ist immer wieder, ich werde auch nicht müde, es zu sagen, das, worauf es mir wirklich ankommt. Und ein entscheidender Aspekt dabei ist wirklich die Haltung der Selbstverantwortung oder auch Selbstführung. Self-Leadership ist schon so ein modernes Wort, wo für mich aber ganz viel drinsteckt. Self-Leadership, also wirklich mir selbst eine gute Mutter, mir selbst ein guter Vater sein und auf die Herausforderungen des Lebens reagieren. Wobei reagieren ein gutes Stichwort ist, denn eine reaktive Haltung, die also eben immer erstmal etwas geschehen lässt, gar nicht immer so dienlich ist. Ich schätze sehr eine proaktive Haltung und die gewinne ich, indem ich immer so ein bisschen wie ein Analysetool in meinem Kopf mitlaufen lasse. Machen wir es ganz konkret, brechen wir es runter auf ein Beispiel. Wir haben total gerne Besuch. Und als das Kind meiner Frau noch kleiner war, hatten wir nicht so viele Erfahrungswerte wie so ein Kinderbesuch mit oder von anderen Familien oder auch von Verwandten gut ablaufen kann und haben das zum Beispiel oft auf den Nachmittag gelegt. Haben dann relativ schnell festgestellt, dass solche Nachmittagsbesuche schnell kippen können, weil das haben wir dann eben analysiert, woran liegt, was sind die guten Gründe, was steckt da drin, die Ressourcen von allen schon ganz schön runter sind, die Willenskraft des Tages schon verbraucht ist und Konflikte schneller hochkochen und sich dann auch nicht mehr so souverän von den Erwachsenen begleiten lassen. Ein ganz wichtiges Learning aus diesen teilweise wirklich katastrophalen Besuchen war also, den Zeitpunkt zu verändern. Heute ist es so, dass wir, wenn wir uns mit Kindern zusammentreffen, uns eigentlich nur noch zum Frühstück treffen. In der Regel haben alle Kinder und auch manche Erwachsene vorher dann schon eine Kleinigkeit gegessen. Wir treffen uns dann aber am Vormittag um 10, 11, sowas rum und ja, merken einfach, dass das wirklich so viel entspannter läuft, dass die Kinder auch immer wieder an den Tisch kommen, dass die Erwachsenen vom Tisch weggehen und dass es wirklich ein schönes Miteinander ist, was für uns sehr, sehr gut funktioniert. Und da ist auch wieder dieser Punkt, ich sage ja so gerne, wir tragen die Lösung und die Antworten schon immer in uns. Denn für dich und für deine Familie oder für deine FreundInnen, für deine Verwandten, mögen solche Frühstücksbesuche total sinnlos und gar nicht dienlich sein. Das aber immer mitlaufen zu lassen, zu gucken, macht es gerade Sinn? Wie ist denn das mit den Bedürfnissen hier gerade? Das ist so eine Haltung oder eine Gewohnheit, die, glaube ich, wirklich jedem dienen kann. Ich zoome noch ein bisschen näher ran. Auch wenn wir grundsätzlich schon festgestellt haben, okay, der Zeitpunkt der Besuche ist am Morgen sinnvoller als am Nachmittag, gab es doch auch natürlich Konflikte zwischen den Kindern. Und da war es ganz interessant zu beobachten, dass wir Erwachsene natürlich auch das Bedürfnis hatten nach Austausch, nach Verbindung und so in so einen kleinen Kampfmodus gekommen sind, in dem wir versucht haben, so lange wie möglich unsere Gespräche aufrecht zu erhalten und die Kinder ja vielleicht auch eher dann mal weggeschickt haben und gesagt haben, klärt es selber, versucht es nochmal und letzten Endes ja dann den großen Krach oder die großen Meltdowns hatten, weil es reaktiv oft nicht so sinnvoll ist wie proaktiv. Was haben wir also gemacht? Wir haben angefangen, gar nicht so kontrolletti-mäßig, sondern nur dann, wenn es gepasst hat und das Gespür haben wir schnell entwickelt, mal aufzustehen und nach den Kindern zu sehen. Und da war wirklich auch also verschiedene Altersgruppen dabei. Eben Kinder im späten Krippenalter, Kindergartenalter und auch Grundschule und ja, genau, dann endete es so, Grundschulalter. Jugendliche hatten wir jetzt in der letzten Zeit nicht zu Besuch. Und da haben wir einfach gemerkt, okay, wir gehen immer mal hin, interessieren uns für das Spiel der Kinder, interessieren uns für das, was sie machen, fragen sie, hey, wie ist es gerade? Und dann kommen die auch ins Gespräch. Und wir haben dann wirklich, ich habe es ja auch gerade vorweg geschickt schon, kurz so gedacht, so sind wir so Controlletti-mäßig? Und haben gedacht, ja, wissen wir jetzt nicht. Können ja auch nur die Kinder sagen, ob es bei denen so ankommt und haben das dann beobachtet. Gewissermaßen als spielerisches Experiment, bei dem wir geschaut haben, wie reagieren die Kinder und wir haben mit Erstaunen, ich mit ein bisschen weniger Erstaunen, festgestellt, dass, weil ich schon geahnt habe, dass die Kinder wirklich viel friedvoller miteinander spielen konnten, dass wir Konflikte frühzeitig lösen konnten und zwar in einem emotionalen Zustand, in dem es auch einfach wirklich noch möglich war, miteinander zu sprechen und auch die Bereitschaft von den Kindern noch da war, mal einen Kompromiss einzugehen, mal Bedürfnisaufschub zu leisten, wohingegen es vorher, wo wir eben eher so reaktiv waren, ja oft einfach nicht mehr ging, weil die Ressourcen, die Kapazitäten erschöpft waren. Das ist also ein zweites ganz sinnvolles Tool. Das erste ist proaktives statt reaktives Verhalten und das zweite ist spielerisches Experimentieren. Wir sind oft so geprägt, dass Erziehung so sehr starr und konsequent und unveränderbar sein muss, weil wir das so mitbekommen haben. Aber die Menschen, die in der Neujahrsausrichtung dabei waren, kennen eine meiner liebsten Fragen. Ist das so? Ist das wirklich so? Muss es so sein? Oder können wir vielleicht sagen, ach Mensch, schau mal, wenn wir immer so spät dann in die Konflikte erst involviert werden, dann ist das oft problematisch. Wie wäre es, wenn wir es mal ausprobieren, wenn wir wirklich proaktiv frühzeitig hingehen? Und so sammeln wir unsere Erfahrungen und merken dann, ah okay, das macht Sinn. So ist es miteinander für die Kinder und für uns wesentlich entspannter. Ein weiterer ganz wichtiger Aspekt für mich ist mein Fokus. Es gibt das Konzept vom Circle of Influence und Circle of Concern. Das heißt, einfach einen sozusagen Bereich, über den wir uns Gedanken machen können, über den wir uns Sorgen machen können, wo einfach alle so To-Dos und Probleme, Befürchtungen und so weiter drin sind. Und dann der Circle of Influence, wo wir wirklich einen Einfluss haben. Dinge, wo wir etwas bewirken können, die wir verändern können. Und je mehr ich mich auf meinen Circle of Influence fokussiere, also auf das, wo ich wirklich Handlungsspielraum habe, umso größer wird er und umso kleiner wird mein Circle of Concern. Je mehr ich mich jedoch mit dem beschäftige, was alles schwierig ist, wo ich mich ärgere, wo ich auch nichts verändern kann dran, umso größer wird mein Circle of Concern und umso kleiner wird mein Circle of Influence, weil ich eben nur begrenzt Energie, Zeit und weitere Ressourcen habe. Für mich funktioniert dieses Konzept aber nur in Verbindung mit der Validierung, denn wenn es Dinge gibt, die mich bedrücken, die mir Sorgen machen, die mich umtreiben, dann wollen die gesehen werden. Und dann macht es nicht zu sagen, ich fokussiere mich jetzt nur komplett lösungsorientiert, komplett konstruktiv aufs Tun, sondern es ist auch total wichtig, das zu validieren und zu würdigen. Was meine ich mit validieren? Annehmen, wie es ist. Und wenn es für mich gerade super schwierig ist, dass ich zum Beispiel in der Familie die Verantwortlichkeit habe für die Wäsche und es gibt gerade keine andere Möglichkeit, weil zum Beispiel in einem Szenario mein Partner die ganze Woche über verreist ist und es nervt mich so sehr, dann darf das erstmal da sein. Und damit leite ich schon über zum nächsten ganz wichtigen Aspekt von Self-Leadership, nämlich dem Emotionsmanagement. Also dem, wie ich mir selbst und meinen Gefühlen und auch denen meiner Familienmitglieder und anderen Menschen begegne. Emotionsmanagement. Das klingt so lustig. Eine Followerin hatte mal geschrieben, sie stellt sich so kleine Emotionsmanager vor, so Figürchen, die mit Aktentaschen unterwegs sind. Und vielleicht ist das Wort oder die ersten Assoziationen, die man da hat, auch nicht ja, ideal geeignet. Doch nutze ich es einfach sehr gerne, weil es etabliert ist und weil es auch wiederum aufzeigt, dass wir einen Handlungsspielraum haben, denn wir können da was managen. Unsere Gefühle wollen auch nicht nur gemanagt werden, die wollen auch manchmal eben nur gesehen oder gefühlt werden oder einfach in Ruhe gelassen werden. Und doch haben wir da einen Einfluss. Und das ist was, woran ich mich selbst auch zurzeit immer wieder erinnere, weil gerade mit der Trauer die Erfahrung von mir ist, dass man nicht immer steuern kann, wann die Gefühle kommen. Und doch bin ich ihnen nicht ausgeliefert, weil ich auch hier wieder mich proaktiv dafür entscheiden kann, sie willkommen zu heißen. Wir haben nicht auf alles Einfluss. Es wäre schön, wenn es, oder vielleicht auch nicht, wer weiß, wäre es schön. Es ist faktisch so, dass uns auch Dinge eben passieren. Und das ist ja mein allerliebster Spruch von C.G. Jung. Wir können nicht steuern, was uns passiert, aber wir können immer steuern, wie wir mit dem umgehen, was uns passiert. Und ich kann eben zum Beispiel, wenn ich merke, so bei mir ist es ja die Trauer, die mich immer wieder begleitet, dann kann ich merken, sie kommt jetzt und kann sie wegdrücken, kann mich ablenken, kann sagen, nein, das will ich nicht, die Trauer, die nervt eh. Und manchmal ist das der richtige Weg, ja. Auch hier wieder no judging, totale Wertfreiheit. Oder ich kann eben sagen, okay, alles klar, ich sehe dich, ich schaffe dir jetzt einen Raum, ich schaffe mir eine Trauerinsel, genau, und lade dich ein, einfach auch dich zu zeigen, hier zu sein. Und da habe ich eine Wahl. Für mich fühlt sich das auch nicht immer so an wie eine wirkliche Wahl. Und wenn ich die Trauer zum Beispiel oft wegschiebe oder auch eine Wut, nehmen wir ein anderes Beispiel, was viele auch aus dem Familienkontext kennen, wenn die Wut kommt, dann kann ich auch zur Wut sagen, ah, okay, ich sehe, dass du da bist, du hast irgendeine Botschaft für mich dabei. Jetzt gerade muss ich hier das Essen für meine Familie herrichten und dafür sorgen, dass, keine Ahnung, die Vorhänge nicht von den Wänden gerissen werden, weil mein Kind irgendwie da sich überlegt hat, sich einzurollen. Jetzt gerade kann ich dich nicht gebrauchen, aber ich parke dich und ich komme auf dich zurück. Das ist total ungewohnt, weil wir das weder vorgelebt noch wirklich mitbekommen haben als theoretisches Konzept. Es funktioniert aber, wenn man da ein bisschen dran bleibt, ein bisschen übt, ein bisschen sich darauf einlassen kann, dass man sich dabei manchmal ein bisschen lächerlich fühlt und dass das dann okay ist. Und ich für mich zum Beispiel feststelle, das tut mir gut, so mit meinen Gefühlen zu sprechen, zu schauen, wo sind die auch im Körper, woran merke ich eigentlich, dass ich wütend bin? Woran merke ich, dass ich traurig bin? Und daraus entsteht dann nochmal die Differenzierung, weil Wut ist nicht gleich Wut, Trauer ist nicht gleich Trauer, Neid ist nicht gleich Neid und Angst ist nicht gleich Angst. Und je besser ich mich selbst verstehe umso leichter wird es mir auch fallen, passende Strategien dafür zu entwickeln, was ich gerade brauche. Umso leichter wird es mir auch fallen, anderen gegenüber zu äußern, hey, das und das würde mir gerade gut tun. Kannst du mir helfen? Kannst du das für mich tun? Und damit kommen wir zum letzten Aspekt, den ich heute mit dir teilen möchte. Und das ist wirklich die Gemeinschaft, das Netzwerk, das Miteinander. Denn viele von uns haben, glaube ich, so einen Glaubenssatz und das auch vorgelebt bekommen. Ich habe das wirklich als Satz auch gesagt bekommen. Kannst du zählen? Zähl auf dich selbst. Oder verlässt du dich auf andere, bist du verlassen. Und das ist sicherlich auch aus einer gefühlten Wahrheit entstanden, aus realen Erfahrungen. Und doch glaube ich daran, dass es sich lohnt, da weiter dran zu arbeiten, weiter an einem Miteinander zu arbeiten, das sicherlich manchmal holprig ist und vor allem auch war, weil wir diese ganzen Strategien des Self-Leaderships nicht hatten, sondern viel auch in überhöhten Erwartungshaltungen waren, viel auch darauf gehofft haben, gerettet zu werden, von anderen Menschen nachbeeltert zu werden, die das gar nicht leisten konnten. Wir haben diese Verantwortung. Ich sage das oft so hart, weil ich glaube, dass es so ist, wenn wir erwachsen sind, ist der Anspruch auf eine bedingungslose elterliche Fürsorge verfallen. Diesen Anspruch haben Kinder mit Sicherheit und dieses Recht sollten sie auch haben. Und viele von uns haben das nicht erfahren. Und das ist sau unfair. Und da kommt sofort die Wut auch in mir auf und die Ungerechtigkeit. Und ich merke, das geht so nicht. Es ist aber eine Vergeblichkeit, denn wir können einfach die Vergangenheit nicht rückgängig machen. Nicht auf diese Art und Weise. Im Februar und März wird eine ganz intensive Zeit des Klopfens sein bei Welt von Unten und ich werde da mehrere Workshops und auch eben wieder den großen Welt von Unten Klopfkurs anbieten und da zeige ich dir eine Methode, wie man gefühlt doch auch nochmal was verändern kann in der Vergangenheit, denn wir können uns dieses Phänomen zunutze machen, dass das Gehirn nicht so gut zwischen realer Erinnerung und einer Visualisierung, die wir selber kreieren, unterscheiden kann. Und darin steckt ganz, ganz großes Potenzial für, ja, wirklich die Heilung unserer Herzen, dafür, dass wir da wirklich milde werden und dass wir auch an unser ganzes Potenzial kommen. Und das müssen wir nicht alleine machen. Das ist ja eigentlich der Punkt, den ich gerade noch aufmachen möchte. Ich hatte bei einem solcher Frühstücksbesuche auch eine ganz interessante Erfahrung in mir selber gemacht. Es gab einen Konflikt, ein Kind war im Fokus und dieses Kind ist dann schon ziemlich eskaliert und auch massiv geworden. Und dann stand so die Drohung im Raum, wir brechen diesen Besuch ab. Und wir fühlten uns aber alle nicht so richtig wohl damit. Und haben dann uns dafür entschieden, das gemeinsam durchzustehen. Und das war wirklich ein Durchstehen, weil dieses Kind in dem Rahmen, den wir zugelassen haben, also da waren wir sehr klar und genau, machen das ja auch alle schon eine Weile mit der inneren Arbeit und mit dem Familienleben. In dem Rahmen war das aber wirklich ganz große Gefühle, die wir da mitgehalten und mitgetragen haben. Und ich weiß nicht, wie du Beziehungen in deinem Leben lebst, wie nah du mit Menschen bist, aber so einen wohlwollenden und gleichzeitig irgendwie auch geschützten Raum und klar begrenzten Raum habe ich als Kind nie erlebt. Und ich habe das auch bisher überhaupt selten erlebt, dass eben auch mal so wirklich große Gefühle in diesem Rahmen, in dieser Sicherheit stattfinden konnten. Und so hoffentlich, werden wir auch erst im Rückblick wissen, hoffentlich dieses Gefühl wirklich zu Ende gelebt werden konnte und die Erfahrung gemacht werden konnte, ich darf sein, wie ich bin, auch wenn ich wirklich außer Rand und Band bin. Wir geben unser Bestes. Ich lege nicht meine Hand für ins Feuer, dass das der beste Weg war. Es ist der bestmögliche, den wir nach unserem Wissen und unseren Fähigkeiten wählen konnten. Und ich glaube, wenn ich eben das so beobachte, dass wir da auf einem guten Weg sind, dass dieses Kind genau diese Erfahrung machen konnte. Und an manchen Stellen zeigt uns ja auch schon die Forschung, dass eben eine sichere Bindung das Erleben von ich darf so sein, wie ich bin, das Erleben von aller Gefühle dürfen auch gezeigt werden und nichts muss unter den Teppich gekehrt werden. Wir müssen nicht abbrechen und dann irgendwie hinter verschlossenen Türen das klären, sondern wir können das in der Gemeinschaft machen und da darf es eben auch mal knallen, da darf es auch mal Spannungen geben. Wir tragen das miteinander. Und das wiederum, was mich zum Anfang führt, funktioniert natürlich nur, wenn wir uns alle, zumindest mal die Erwachsenen, gut selbst führen können, gut selbst halten können. Und so ist es ein Kreislauf und wir stehen immer wieder vor, ja, Verantwortung und Herausforderungen und dürfen dranbleiben, um zu wachsen. Ich hoffe sehr, dass du in der nächsten Zeit auch die Gelegenheiten für dich nutzen kannst, um zu wachsen, um zu heilen und dass du auch genau gute Säulen aufbaust, wenn jetzt zumindest mal der Podcast für einen Moment keine mehr ist. Aber es gibt viele Folgen, vielleicht magst du noch mal was nachhören. Vielleicht hast du auch Lust, zum Klopfkurs oder zu einem Workshop dazu zu kommen oder auf Instagram vorbeizuschauen oder dich auf meiner Newsletterliste einzutragen oder mein Buch zu lesen. Also genau, es gibt viele Möglichkeiten. Und manchmal ist es auch einfach an der Zeit, alles sacken zu lassen, alles zu verarbeiten und ja, ein bisschen in die Umsetzung und ins Tun zu kommen. Dafür wünsche ich dir alles, alles Gute. Bleib immer milde im Herzen, unterstell anderen gute Gründe und achte gut auf dich.